Herr Professor Bhakti, bevor wir gleich einsteigen, was ist Ihnen in diesem Gespräch heute besonders wichtig? Was sollen die Zuschauer am Ende daraus mitnehmen?
Sie sollen mitnehmen, dass jetzt die Beweislage so erdrückend ist, klar ist, dass die Zeit gekommen ist, zu handeln. Und zwar die Bevölkerung. Und diesem ganzen Impfkampagne ein Stoppzeichen vorzuhalten und das durchzudrücken, und zwar auf juristischem Weg.
Gleich sehr motivierende Worte am Anfang. Sie haben ja einen außergewöhnlichen Weg hinter sich. Sie haben viele Jahre an den Universitäten Mainz, Gießen und auch Kiel gelehrt und viele Mediziner ausgebildet. Wenn Sie auf Ihren Weg zurückblicken, welche Erfahrung hat Ihr Denken am meisten beeinflusst?
Diese Corona-Jahre, natürlich. Und zwar tiefgreifend. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben mit meiner Frau vor 10 Jahren über Infektionen allgemein, allgemein verständlich für die Bevölkerung geschrieben. Da sind alle wichtigen Bakterien, Viren und auch Parasiten aufgeführt und die Krankheiten kurz und bündig erklärt. Wir haben aufgezeigt, dass die meisten Infektionserreger harmlos sind und nur wenig sind gefährlich. Mit denen werden wir aber klarkommen. Und in dem Buch spielten Impfungen noch eine ziemlich große Rolle, weil ich Schulmediziner war. Und ich habe das Wissen weitergegeben in dem Buch, dass ich 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang gelehrt habe. Das Wissen hat sich geändert. Und das ist für mich wie ein Erdbeben gewesen, weil ich mich neu bilden musste. Ich musste mich neu bilden als pensionierter Lehrstuhlinhaber über mein eigenes Fach. Und ich muss wirklich sagen, das kam durch diese Impfung gegen Corona. Gegenüber ich extrem kritisch war und einfach, ich hatte Angst vor dieser Impfung. Und dann kam raus, dass die anderen Impfungen, die ich so oft so viel empfohlen habe, durch die Bank weg, ja, auch nicht so toll sind. Einige sogar sind schlecht. Und das habe ich dann vollkommen korrigiert in dem Buch und das neue Buch, in dem diese Korrekturen erschienen sind, ist im August 2025 herausgekommen und das ist dieses hier. Das habe ich mit Carina geschrieben, weil es ein Bedürfnis war, dass ich meine Fehler korrigiere. Und da drin steht über alle Impfungen jetzt das, was ich glaube, die Wahrheit ist. Und
Da kommen
ganz,
wir auch gleich nochmal genauer zurück. Das
ja.
ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand mit so viel Erfahrung und so lange, nach so lange gelehrter Meinung seine Meinung ändert. Wenn Sie Ihre Ansichten jetzt so teilweise ja vielleicht auch gravierend geändert haben, was legen Sie denn da als Maßstäbe für, als Grundlagen? Also woran orientieren Sie sich?
Jede Impfung, die empfohlen werden sollte und empfohlen wird, von einem Arzt, muss auf drei Säulen ruhen, ja. Erstens die Notwendigkeit. Das heißt, ist es nötig zu impfen? Brauchen wir einen Impfstoff? Wir brauchen einen Impfstoff nur, wenn es sich um ein gemeingefährlicher Infektionserreger ist. Ja. Zum Beispiel Wundstarrkrampf. Der Erreger ist wirklich gemeingefährlich, weil es ein Gift macht und dieses Gift ist tödlich, ja. Oder Tollwut. Tollwut ist ein Virus, das, wenn es also in den Körper kommt und ins Gehirn, dann ist es zu 100% tödlich. Und da kann man sagen, ja, die Notwendigkeit für einen Impfstoff besteht. Und wenn wir eine haben, die wirksam ist, jetzt die zweite Säule. Der Impfstoff muss wirksam sein und muss tatsächlich die Zahl von Schwerstkranken und Toten reduzieren. Um das zu zeigen, muss man Studien haben mit zwei Kollektiven, die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Und dann muss gezeigt werden, dass die Geimpften relativ geschützt sind. Diese Art von Studie ist für keinen Impfstoff bislang durchgeführt worden. Das ist das, was ich realisiert habe, als ich in die Literatur ging. Und das war erschütternd, ja. Die dritte Säule ist die Sicherheit. Das heißt, wird dieser Impfstoff vertragen durch die Bank weg? Sehr gut vertragen, vertragen oder mittelgut vertragen. Und steht dieses Risiko der Impfnebenwirkung in einem annehmbaren Verhältnis zu dem Nutzen? Das heißt, sind die Risiken so klein, dass der Nutzen überwiegt oder nicht? Und hier muss ich wirklich sagen, war ich wieder erschüttert, weil es gibt keine Studie, nicht für irgendeine Impfung, die Risiko und Nutzen wirklich gegeneinander abwägt. Und das haben wir in diesem Buch dargelegt für alle Impfungen. Und die Schlussfolgerung ist, für keine Impfung, ja, sind die drei Standbeine felsenfest da. Und das ist natürlich ein Desaster.
Bevor wir dann gleich nochmal genauer auf die Impfung eingehen, können wir uns ja nochmal grundlegend so das Fundament dafür erarbeiten, damit wir ja auch alle Zuschauer abholen. Sie haben ja in dem, es geht ja um Grundinfektionen allgemein und zwar nicht, also jenseits von Schlagzeilen und Angst. Und das ist ja auch genau der Kern Ihres Buches. Infektion verstehen statt fürchten von Mythen, Wahn und Wirklichkeiten. Und das ist erstmals ja 2016 erschienen, das hatten Sie auch eingangs gesagt. Und jetzt ist es ja komplett überarbeitet und nochmal neu aufgelegt, komplett ergänzt, also quasi wie ein Phönix aus der Asche neu erschienen. Was sind denn Infektionen und was heißt aus Ihrer Sicht, sie zu verstehen, statt sie zu fürchten?
Infektion heißt das Eindringen und die Vermehrung eines Infektionserregers in unserem Körper. Wobei das Eindringen, da ist natürlich ein bisschen, das ist differenzierter zu betrachten. Wir haben ja Oberflächen, die exponiert sind gegenüber der Umwelt. Das ist die Haut natürlich eher, dann die Atemwege und dann Magen-Darm-Trakt. Und wenn ein Erreger nur die Oberflächen besiedelt, infiziert, heißt, die vermehren sich da. Aber jetzt kommt ein bisschen eine Definition. Was ist Eindringen? Müssen sie in die Schleimhäute selbst eindringen? Wenn ja, dann tun das eigentlich nur Viren. Ja? Bakterien bleiben die meiste Zeit auf der Oberfläche und man spricht dann von einer Besiedlung, ja. Eine Besiedlung ist nicht wirklich eine Infektion. Und diese Besiedlung ist sehr nützlich. Wir brauchen die Bakterien auf unserer Haut, auf unseren Schleimhäuten, in unserem Magen-Darm-Trakt. Die vermehren sich auch da. Und das erklären wir auch im Buch. Diese Art von Besiedlung, wo die Bakterien einfach unsere Gäste sind, ja, zu Hause. Unser Darm ist im Prinzip ihr Zuhause. Und sie bleiben lebenslänglich bei uns und sie tun uns viel Gutes, ja. Sie bilden Stoffe, die wichtig sind für uns. Sie halten vor allen Dingen krankmachende Bakterien fern, weil es ja ein Konkurrenz um den Lebensraum gibt. Die Oberfläche in unserer Haut. Unsere Haut ist auch besiedelt mit sehr nützlichen Bakterien, ja. Man soll nicht hingehen und da und die Haut desinfizieren. Ich meine, das ist fast das Dümmste, was man machen kann. Und meine Mutter war Ärztin und meine erste Lehrerin. Und sie sagte, ein bisschen Schmutz ist gesund. Es ist doch gut. Hab nicht so viel Angst davor. Und das ist das, was wir in diesem Buch auch sagen. Die meisten Bakterien und die meisten Viren, und zwar weit über 99%, sind nicht gefährlich. Und die, die gefährlich sind, sind bekannt. Und man weiß auch bei fast allen, warum sie gefährlich sind. Das ist Wissenschaft gewesen, heute nicht mehr. Heute existiert die echte Wissenschaft im Prinzip nicht mehr. Die Wissenschaft ist tot, die echte, weil Die Wissenschaftler sind käuflich geworden, ja, und sie handeln nicht mehr redlich. Das ist eine ganz üble Angelegenheit. Und das ist das, was wir erlebt haben, diese sogenannten Pandemie, was eigentlich eine Plandemie war. Das ist jetzt auch alles rausgekommen und bekannt, ja. So, das ist etwas Grundsätzliches, was ich sagen wollte. Die gefährlichen Bakterien sind bekannt. Warum und wie sie wirken, ist auch bekannt und das haben wir auch in diesem Buch erklärt, ja. Die gefährlichen Viren sind bekannt und es ist bekannt, dass im Prinzip Epidemien, Ausbrüche nur über zwei Wege passieren können, nämlich über den Luftweg oder über den Magen-Darm-Trakt. Die Hauptursachen für Magen-Darm-Trakt bedingten Erkrankungen, also Durchfälle, war kontaminiertes Wasser. Ja? Und seitdem es Wasserhygiene gibt, seitdem man weiß, dass das Wasser sauber sein muss, sind Infektionen wie die Cholera verschwunden, natürlich, ja, weil Cholera ging nur über Wasser. Was anderes geht nicht. Und Viren, die gefährlich sind, kommen entweder über den Luftweg, aber davon gibt es extrem wenig. Eigentlich, man kann sagen, wahrscheinlich ist die Grippe die einzig potenziell wirklich gefährlich, ne? Aber die ist gefährlich nur deswegen, weil die Viren, wenn sie das Gewebe infizieren in der Lunge, ja, zum Untergang von Lungenzellen, Gewebe führen. Und dann kommen Bakterien und machen eine Superinfektion. Das heißt, sie besiedeln die etwas kaputte Lunge. Und diese Bakterien, die machen Gifte und die Gifte bringen die Leute um, ja. Also es ist auch vor 100 Jahren bei der großen Grippepandemie gewesen, dass die Leute nicht wegen dem Virus gestorben sind, sondern wegen der Bakterien, die gekommen sind und eine Superinfektion gemacht haben. Ja, das ist eine der Ursachen der Pandemie. Es gibt andere Ursachen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Übrigens, ein dritter Autor des Buches ist der Klaus Köhnlein aus Kiel, den Sie sicherlich auch kennen, der große Meister Klaus Köhnlein, der vor 30 Jahren schon gesagt hat, dieser HIV, ja, ist ein Betrugsvirus. Es ist überhaupt nicht da. Es ist nicht wahr. Es ist, und er hatte recht, nicht wahr? Der gleiche Klaus Köhnlein ist Co-Autor in diesem Buch und hat wirklich sehr schön beigetragen. Er hat damals schon gesagt, eine der Ursachen für die Pandemie 1918 bis 22 war die Massenimpfung von Menschen mit einem ganz, ganz gefährlichen, nicht getesteten Impfstoff. Es kann sein, dass er recht hatte. So, aber jetzt zurück zu den Viren. Die anderen Viren sind nicht lebensgefährlich, ja. Die Viren, die Durchfälle machen heute, sind samt und sonders im Prinzip ungefährlich. Und deswegen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, einen Impfstoff zu machen, zum Beispiel gegen Durchfallserreger. Norovirus, ja, Hauptdurchfallerreger bei Kindern. Dagegen einen Impfstoff zu propagieren und zu empfehlen, wie dieses STIKO das tut, ist eigentlich strafbar. Denn ohne dass ein Impfstoff überhaupt kritisch geprüft wurde, wird er empfohlen, ohne Notwendigkeit. Das geht nicht. Und auch in diesem Buch erklären wir, dass es gar kein Virus mehr gibt, außer vielleicht Tollwut, wo eine richtige Notwendigkeit besteht. Und deswegen gibt es keine Notwendigkeit für Impfungen gegen Viren. Ah, jetzt habe ich etwas sehr, sehr Provokantes gesagt. Ja. Ich lade meine werten Kollegen und Kolleginnen ein, mit mir das zu diskutieren. Ja. Und zweitens gibt es gar keine Pandemie. Es gibt nicht die Möglichkeit einer Pandemie, solange das Zeugs nicht von Menschenhand gestreut wird, ja. In dem Moment, in dem Menschen hingehen und mutwillig Krankheitserreger streuen in die Luft, so dass die Leute krank werden, das ist globale Krieg. Das ist ein Biowaffen. Das ist ein Biowaffen geführter Krieg. Und diese ganze Corona-Geschichte ist ein Biowaffenkrieg gewesen. Das ist für Insider vollkommen bekannt. Das Virus ist ein Laborprodukt, der Impfstoff ist ein Laborprodukt und so gehören alle Leute, die involviert sind, eigentlich hinter Gitter. So, das musste ich mal loswerden. Es gab keine Pandemie, es gibt keine Pandemie und es wird nie eine Pandemie geben. Und wer das behauptet, lügt. Und wer lügt, ist verdächtig.
Und zwar, wenn wir über Schutz sprechen und Impfung erstmal außen vor lassen, was sind denn aus Ihrer Sicht sinnvolle Schutzmaßnahmen oder
Schutzmaßnahmen?
Prinzipien, die jeder machen könnte, umsetzen könnte, wenn er sich mit Infektionen, mit
Ah,
dem Thema beschäftigt? Gibt es da
gerne.
etwas?
Ein gesundes Leben führen. Punkt.
Wo sehen Sie
Hier.
denn grundsätzlich den Nutzen von Impfung, wenn es ihn überhaupt gibt, und wo ist das Risiko?
Also, diese genbasierten Impfungen sind mir ein Herzensanliegen. Das ist in diesem Buch abgehandelt und wir haben mit Herrn Kopp ausgemacht, dass dieses Kapitel, 7 Seiten, ja, zum freien Download für jeden auf der Welt zur Verfügung gestellt wird. Das kann jeder unserer Zuschauer jetzt mit einem Klick beim Kopp Verlag bei unserem Buch einfach anklicken, Leseprobe. Und da erklären wir auch, warum diese Impfung so unglaublich gefährlich ist. So, jetzt werde ich euch zurückführen zu Lehrbuchwissen, und zwar für die Oberstufe. Das ist ein Chromosom. Auf den Chromosomen sind Gene angereiht. Da ist ein Gen, da ist ein Gen, da ist ein Gen. Wenn ein Gen gebraucht wird, wenn dieser Code gebraucht wird, dann wird dieser Code hier in der Mitte umgeschrieben, und zwar in mRNA. Das ist die passende mRNA zu diesem Code, ja? Und wenn diese mRNA gebildet ist, dann löst sich das ab, geht in die Zelle, das Buch des Lebens wird wieder zusammengeklappt. Und die mRNA bewirkt die Herstellung von dem Eiweiß. So, jetzt ist Folgendes sehr, sehr wichtig. Dank der Gentechnologie ist es heute möglich, jedes beliebige Gen und die ganze Gensequenz sind bekannt beim Menschen, ja. Einer der Leiter dieses Human Genome Projects ist ein gewisser Kevin McKernan. Und er ist einer der bekanntesten und hervorragendsten, wissendsten Molekularbiologen der Welt. Kevin McKernan ist auch einer, der sowas mit links macht. Nämlich, man kann ein Gen ihrer Wünsche künstlich herstellen. Wenn man dieses Gen herstellen will, dann gibt es Maschinen dafür und in diesen Maschinen kann man diese Gene isoliert herstellen. Isoliert. Das ist wie ein Drucker. Ich war in Mainz, Johannes Gutenberg wäre sehr, sehr froh gewesen, das zu hören. Und dann hat man im Prinzip diese Matrize und an dieser Matrize kann man auch mRNA produzieren, auch in einer Maschine, ja. Und diese mRNA kann man dann ablösen Man kann die mRNA verwenden für das, was man will. Und die DNA-Matrize kann man zerstören. Das ist sehr einfach. Es gibt ein Enzym, das schnibbelt das weg und dann hat man dieses zurück. Nun, eine Voraussetzung, damit das Ganze als Impfstoff gebraucht werden kann, ist, man muss eine Buchstabe, und das ist dieses U, ja, ersetzen mit einem künstlichen U. Das ist Uridin, das ist Pseudouridin. Auch von Menschen gemachtes künstliches Ding, was nicht vorkommt, ja, in normalen mRNA. Aber das ist notwendig, weil die mRNA, die man so künstlich macht, muss lange leben, relativ lang. Ja, länger als normale mRNA. Und dieses U ermöglicht das. So wurde auch der Nobelpreis letztes Jahr vergeben für die Leute, die das erfunden haben. Ja, die Einführung dieses U. Denn was man tut ist, das ist mRNA, das ist jetzt nicht mRNA, sondern modRNA, modifiziert. Modifiziert, weil es Pseudouridin enthält, ja, langlebig. Das wird verpackt, das ist die Verpackung, die sogenannten Lipid-Nanopartikel, und dann werden sie auf den Weg geschickt in den Körper, indem diese gespritzt werden in den Arm, ja. Und die erste wirklich erschütternde Lüge, als es eingeführt wurde, direkt zu Beginn, war, und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, hier stimmt was nicht, Leute. Ja. Die Beruhigung, dass das Zeug im Arm bleiben würde, in den Muskeln. Ja. Ich meine, wer kann denn sowas überhaupt glauben? Welche Mediziner kann das glauben? Jede Mediziner würde sofort durch das Examen fallen, wenn er das sagen würde. Aber das wurde hingenommen. Das war so unfassbar für mich. Ja. Leute, die Erde ist nicht eine flache Scheibe. Die ist rund. Jeder weiß, wenn man etwas in die Muskulatur spritzt, kommt es in die Blutbahn, natürlich. Und diese Umschläge werden nicht einzeln gespritzt. Nein, jede Schuss, jede Spritze enthält Milliarden. Leute, wisst ihr, was Milliarden ist? Milliarden ist, wenn Sie anfangen, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 zu zählen, dann sind Sie 100 Jahre alt, wenn Sie eine Milliarde erreicht haben. Und es werden nicht eine Milliarde gespritzt, es werden viele Milliarden gespritzt mit Trilliarden von diesem Zeugs. Und die gehen in den ganzen Körper und diese verdammten Umschläge, Lipid-Nanopartikel, haben eine Eigenschaft, die ihr Verbot fordert. Übrigens, diese Umschläge wurden nie zur Nutzung am Menschen überhaupt zugelassen. Die Stoffe, aus denen dieses Ding ist, es ist so wie Plastik, es sind ganz besondere Fette, die in sich lebensgefährlich sind. Damit kann man Tiere umbringen, ja? Hat man auch schon. Und trotzdem gehen die Leute hin, STIKO und überhaupt Paul-Ehrlich-Institut, und lässt Millionen von Menschen mit Trilliarden von diesen Umschlägen, die in sich schon so hochgiftig sind. Ich meine, Leute, könnt ihr das verstehen? Wer das versteht, mag sich doch mal mit mir in Verbindung setzen und mir sagen, wieso sie das verstehen. Ich verstehe das nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich werde es nie verstehen. Auf jeden Fall haben sie das zugelassen. Diese Umschläge sind trojanische Pferde. Wenn sie ankommen an eine Zelle und klopfen an, dann macht die Zelle gerne auf die Tür. Dann gehen sie rein und in der Zelle werden diese Mod-RNA-Moleküle, nicht eines, nicht hundert, nicht tausend, sondern Millionen ausgepackt. Und da sind sie wirksam und sie sind wirksam über eine längere Zeit als das, was ihnen vorgelogen wurde von den Experten, von den Behörden, von den Ärzten. Die Ärzte haben sowieso nichts gewusst. Sie waren vollkommen unwissend. Sie konnten sie gar nicht aufklären über diese Begebenheiten, weil sie es selbst nicht gewusst haben. Und deswegen, und das ist übrigens auch verbrecherisch gewesen, ja. Es wurden Menschen ohne wirkliche Aufklärung geimpft. Sie konnten nicht aufgeklärt werden, weil die Ärzte es selbst nicht gewusst haben. Leute, das muss Folgen geben, okay? So, jetzt komme ich gleich zum Schluss. Diese Art Methode, der Impfstoff gegen Corona zu produzieren, also mit künstlichen Genen, wo das hier abgetrennt wird und diese DNA zerstört wird, ist das Verfahren, das offiziell genehmigt wurde zur Herstellung dieses Impfstoffs. Weil der Impfstoff, der so entsteht, ist relativ sauber. Er ja, hat wenig DNA oder gar keine, wenn man das gut macht, ja. Und damit haben sie auch die ersten Menschen geimpft. Und das Verfahren wurde eingereicht und wurde genehmigt, weil die Menschen das relativ gut vertragen haben. So, aber als dann Millionen und Milliarden von solchen Impfstoffdosen hergestellt werden mussten, wir reden von Milliarden Dosen, ja, war es zu teuer. Und deswegen sind die Burschen hingegangen, BioNTech, ja, und haben anstatt künstliche Gene zu nehmen, haben sie Chromosomen genommen von Bakterien. Und dank der Gentechnologie ist es heute jederzeit möglich, das ist ein Chromosom von E. coli, sogenanntes Plasmid, das kann man aufmachen. Dieses Plasmide kann man übrigens im Supermarkt kaufen fast. Die sind billig, ja. Die lassen sich aus Bakterien einfach massenhaft isolieren, weil wenn Bakterien sich vermehren, dann vermehren sich auch ihre Chromosomen und Plasmide, ja. Und diese Plasmide sind sehr, sehr stabil, ja. Die kann man in Flaschen ab. Und dann kann man die aufmachen. Man kann ein fremdes Gen eurer Wahl einfügen in dieses. Dann kann man das wieder zusammenklappen, in Bakterien zurückgeben und die Bakterien vermehren sich und damit auch dieses. Aus einem Bakterium kann man in 4, 5 Tagen, in 5000 Liter, so viele Bakterien vermehren, dass sie Millionen Jahre alt werden müssten, um von 1 bis zu dieser Zahl zu zählen. Ja? Nicht 100 Jahre. Und dann kann man die Bakterien nehmen und die Plasmide herausbomben, weil sie so stabil sind. Und diese Plasmide kann man gebrauchen als Matriz für die Herstellung von mRNA. Und das ist das, was die Burschen gemacht haben. Und diese Milliarden von Dosen haben sie dann gespritzt. Hergestellt mit einem nicht genehmigten Verfahren, Leute. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Nun ist es so, dass Kevin McKernan, derjenige Kevin, den ich genannt habe, hingegangen ist vor 3 Jahren, und hat gesagt, Moment, ich würde gerne wissen, was in diesen Impfstoffchargen sind. Und er war erschüttert, weil wer sucht, der findet, ja. Und Kevin ist ein Gensucher, der hat ja die Gensequenz unserer Chromosomen mitbestimmt, ja, von A bis Z. 13 Jahre Arbeit. Ein Genius, dieser Mensch, ja. Er hat gesagt, mein Gott, kann es sein, dass wenn man Chromosomen nimmt und das herstellt, dass es so viel DNA gibt, dass die herkömmlichen Methoden, die DNA hinterher komplett zu entfernen, zu zerstören, entfernen, nicht wirklich funktioniert hat, weil das wäre auch teuer gewesen. Ja? Und dann hat er DNA gefunden, und zwar Reste von diesen Chromosomen. Reste von Chromosomen. Kleine Reste, große Reste, ganze Reste. Schrecklich. Und er war so erschüttert und alarmiert, weil es ist schlecht, Bakterienchromosomen zu spritzen, insbesondere wenn sie verpackt werden in diesen Lipid-Nanopartikeln und dann in ihre Zellen gehen. Die Aufnahme von einem fremden Chromosomen oder Chromosomenteil DNA ist identisch mit der Veränderung des Genoms. Ja, ich meine, mehr braucht man nicht. Und er hat das publiziert, aber das wurde nicht ernst genommen. Bis einige Labors außerhalb Amerikas und Kanada das reproduziert haben. Mitunter ein Labor, das aus unseren Reihen kommt. Das ist unser InMortia Institut für molekulare Diagnostik, geführt von Mitgliedern unseres Vereins MWGFD. Und wir haben es auch bestätigt. Ich sage wir, ich habe es nicht gemacht. Ja, ich bin in Ruhestand, ich arbeite nicht mehr im Labor, aber meine Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und die arbeiten übrigens auch mit Kevin. Und es ist alles bestätigt. Und was ist dann passiert? Ja, das Paul-Ehrlich-Institut wurde angeschrieben, die EMA wurde angeschrieben. Und was haben die gesagt? Die haben gesagt, ach, dieses bisschen DNA, das macht doch nichts. Ja, es tut doch nichts. Zeig doch, was tut's denn? Und jetzt muss ich wirklich sagen, ja, an diesem Punkt kommen wir zu einem Thema, das mich extrem bewegt, weil ich jetzt mit Rechtsanwälten gesprochen habe, die sagen, das stimmt jetzt nicht. In dem Moment, in dem ein injizierte Medizin, ein Mittel, ja, bekanntermaßen etwas Gefährliches enthält, was Schaden anrichten kann, ist es Beweisumkehrlast. Das heißt, diejenigen, die das tun, müssen beweisen, dass es nichts tut. Ja, sie müssen beweisen, nicht wir. Und die Patienten erst recht nicht. Verdammt nochmal, wo kommen wir denn hin? Mit diesem Punkt werde ich gleich zu dem gründenden Abschluss kommen, ja. Es war also klar, dass der Impfstoff, seitdem Kevin das gesagt hat, ein kriminelles Produkt ist. Es ist kriminell, ja. Hergestellt mit einem nicht genehmigten Verfahren und enthält Dinge, die ganz offensichtlich nicht sicher sind. Und ohne überhaupt einen Beweis. Die haben nicht einmal Tierversuche irgendeiner Art gemacht, nicht einen einzigen Tierversuch, um zu gucken, ob sowas passieren könnte, was Unangenehmes, was Genetisches. Haben sie gar nicht gemacht. Und das steht jetzt überall dokumentiert, dass sie das nicht gemacht haben. So, jetzt ist es so, dass ihr wisst, dass dass Paul Schreier mit seinen wirklich herrlichen Strafanzeigen es geschafft hat, die Protokolle der Corona-Sitzungen des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts freizuklagen. Und diese RKI-Protokolle sind vernichtend. Sie vernichten im Prinzip den Ruf von RKI, vom Ministerium, vom gesamten Ministerium. Und sie vernichten jegliches Vertrauen in dem Leser vor den Behörden. Jedes Vertrauen in Politik und Behörden ist weg. Und diese RKI-Protokolle sind in laienverständlicher Form zusammengefasst worden von Schlöffel, Markus Schlöffel und Bastian Baruka. Das sind zwei Bücher, die ich unbedingt empfehle. Baruka und Schlöffel, die RKI-Protokolle. Weil da ist, das ist eine Selbstanklage, da ist dokumentiert, dass sie alles von vornherein nicht nur gewusst, sondern mitgeplant haben. Die Einführung dieser Impfstoffe war geplant, und zwar Protokoll vom 27. April 2020, werde ich nicht müde zu erzählen, steht auch hier zitiert in diesem Buch, ja, in diesem Kapitel, was zum freien Download da ist, steht zitiert, ja. Schreibt Der Krisenstab, es ist bekannt, Leute, dass mehrere Impfstoffe kommen werden. Im April 2020, 7 Monate bevor der Impfstoff überhaupt richtig zugelassen war. Es ist bekannt, es werden mehrere Impfstoffe kommen. Und jetzt die 7 Worte, die tödlich sind für die. Relevante Daten werden erst post-Marketing erhoben. 7 Worte. Ja, für die Ewigkeit. Denn relevante Daten sind Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit. Sie waren nicht da. Die gab es nicht. Und in den weiteren Protokollen wird ausgeführt, dass sie das nicht hatten. Sie wussten nichts über die Wirkung und sie wussten nichts über die Wirksamkeit. Nichts. Und das haben sie dokumentiert. Ja, alles nachzulesen, weil diese Protokolle sind jetzt frei verfügbar, zugänglich. Ja, und erst Postmarketing heißt, die Befunde werden an den Menschen erhoben. Das bedeutet, die Menschen sind die Versuchstiere. Das bedeutet, das ist das größtmöglich denkbare Menschenexperiment aller Zeiten. Ja, das stellt Nürnberg, der Nürnberger Kodex, ist nicht mehr existent. Das haben sie zerrissen. Und das darf man nicht, Leute. Ja, der Nürnberger Kodex gilt weltweit. Und ist unzerstörbar. Das ist in Stein gemeißelt. Ja, man darf keine Menschenexperimente machen. Das haben sie gemacht. Und zwar, Leute, wie laut war es? Sichel. Und ich lasse mich impfen. Stellt sich noch zur Schau. Ja, also Leute. Und auch bis zum heutigen Tag ist dieser Impfstoff noch zugelassen in Deutschland. Ja, ich weiß, dass in Amerika jetzt ernsthafte Bemühungen unterwegs sind, diese Mod-RNA-Impfung zu stoppen. Gott sei Dank. Und ja,
Wenn
jetzt, nachdem das ganze Erschütternde rausgekommen ist mit Robert Koch, Protokolle, kam zur gleichen Zeit mit unserem Buch, nein, nicht mehr, im Dezember letzten Jahres, ein Buch raus, das ich hier hochhalte und empfehle mit allem, was ich empfehlen kann. Es war wohl völlig klar, dass eine ominöse Organisation hinter dem ganzen Impfprogramm stand und dass die Regierung und die Behörden Deutschlands offensichtlich von ihnen gelenkt wurden. Es musste irgendwie ein Mafia da sein, in deren Zangen, ja, auch Deutschland eingebunden war.
zudem, mit ihm haben wir auch demnächst noch ein Interview, da brauchen wir auch gar nicht, das machen wir dann sogar nochmal dann vertiefend, wenn das.
Gut, sehr gut. Hier ist ausgeführt, wer diese Impfmafia ist und wie und was sie getan haben und wie groß die Verbrechen gewesen sind gegen die Menschlichkeit. Im Übrigen, weil ich schon so weit bin, das ist das Buch von Robert Kennedy. Ja, das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Denn er ist eine zentrale Figur hinter diesen ganzen mafiösen Organisationen. Und dieses Buch müsste Pflichtlektüre sein für alle Politiker und Juristen. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass es jetzt klar ist, dass Fauci im Zentrum dieses Biowaffengeschehens ist. Wir sind jetzt Opfer von einem Biowaffenangriff und dieser Angriff wurde von ihm mitgeplant und gelenkt, ja. Und ihr wisst vielleicht, dass das eigentlich unentschuldbar ist. Der Mann gehört eigentlich lebenslänglich hinter Gitter. Und zwar müsste er eigentlich sich arm zahlen für den Schaden. Und deswegen war es unglaublich. Es war ein Geschehnis, das alles den Deckel auf den Topf getan hat. Joe Biden hat im Dezember letzten Jahres, ja, bevor Kennedy Gesundheitsminister wurde, Fauci, was heißt das? Pardon.
Begnadigt.
Begnadigt. Und zwar rückwirkend. 10 Jahre für alles, was er gemacht hat. Er kann nicht belangt werden. Er kann nicht verurteilt werden. Das ist amerikanisches Gesetz. Und ich gehe rum und sage, das ist schlimm und gleichzeitig gut, weil es zeigt, wie gefährdet diese Leute sind, die mitgemacht haben. Die sind gefährdet, denn die konnte Biden nicht pauschal begnadigen. Das sind alle Impfstofffirmen, ja. Das sind alle beteiligten Politiker. Aber natürlich auch außerhalb Amerikas. Und in Amerika sind sie jetzt dran. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ja, sie sind jetzt richtig dran. Warum? Weil, Leute, zur gleichen Zeit, als das Buch von Helmut Sterz, die Impfmafia, erschien eine wissenschaftliche Publikation von Kevin McKernan. Der gleiche, Kevin McKernan, immer der gleiche. Und der Kevin McKernan mit seiner Kollegin Jessica Rose, die haben sich Folgendes gefragt. Es wurde ja ein nicht genehmigtes Verfahren kriminellerweise benutzt und das war Gebrauch von chromosomalen Bakterien, DNA. Ja, jetzt ist es bekannt, dass wenn man mRNA bildet, und ich sage bildet, weil das passiert in unseren Zellen die ganze Zeit, wir bilden an unseren Chromosomen mRNA, was in die Zelle geht, dann entstehen immer Fehlprodukte. Und diese Fehlprodukte sind mRNA, die im Prinzip den Teil des Chromosoms, dieses DNA, mitnehmen. Das ist mit abgebrochen, ja, sozusagen, Bruchstück. Und das sind sogenannte mRNA-DNA-Paare oder Hybride. Und diese Hybride entstehen die ganze Zeit in kleiner Anzahl, wie Funken einer Weihnachtskerze. Die sind aber gefährlich, ja, denn wenn sie nicht gelöscht werden, sofort entfernt werden, dann können sie kleine Brände setzen im ganzen Chromosom. Das heißt, alle Gene, sie sprühen, ja. Und deswegen haben wir Möglichkeiten an einem Enzym und dieses Enzym zerstört oder löscht diese Funken sofort. Deswegen stehen wir und reden miteinander und sind happy. Ja. Aber in Modellen, zum Beispiel, man kann Zellen nehmen und man kann das Ganze stören, sodass die nicht gelöscht sind. Da entstehen echte Brände, ja. Und dadurch kommt es zu Schädigungen der Chromosomen, die zu allen möglichen Schäden führen können. Von Tod bis zu Missbildung, bis zu Krebs, bis zu Autoimmunkrankheiten. Das ganze Lehrbuch der Medizin, alle Krankheiten können entstehen, je nachdem, wo diese Brände entstehen, in welchen Chromosomen. Alles klar? So, jetzt Kevin McKernan geht dann und sagt, die haben, also übrigens, diese Hybride entstehen nur an Chromosomen, nie, wenn man künstliche Gene gebraucht, nie. Ja, sondern nur wenn es am Strang, Chromosomenstrang, nicht isoliert. Wow, jetzt geht Ihnen eine Lampe auf. Er hat sich gefragt, Sie haben ja verbotenermaßen oder nicht genehmigtermaßen Chromosomen genommen. Kann es sein, dass Hybride sich gebildet haben, wie sie es eigentlich immer tun, wenn ein Chromosomen etwas sich gebildet hat, und diese Hybride wären dann Hybride von MOD-RNA mit dem DNA-Strang, was abgebrochen ist. Und er ging hin mit Jessica und wer sucht, der findet. Sie fanden massenhaft Hybride und sie waren verpackt in diesen Umschlägen. Sie waren verpackt. Sie konnten nicht entfernt werden durch die normale Entfernung von DNA. Das entfernt die Hybride nicht. Und Leute, ihr wisst, ja, wenn diese Hybride, und das werden sie, abgeliefert werden in diesen Umschlägen, dann kommen sie in die Zelle. Wenn sie in die Zelle kommen, werden sie zunächst mal im Zytosol sein, aber bei jeder Zellteilung verschwindet die Kernmembran und alles, was im Zytosol ist, hat die Möglichkeit, in die Kerne der Tochterzelle zu gelangen. Und Leute, glaubt mir, es gibt unglaublich viele Gründe, annehmen zu müssen, dass die Zahl dieser Hybride, die reinkommen in die Tochterzellen und das Vorhandensein eines künstlichen Bausteins es dazu führen wird, dass diese Hybride nicht ausreichend gelöscht werden. Nicht, weil unsere Körperenzyme sind nicht dafür gemacht, diese Zahl und das Pseudouridin zu zerstören. Versteht ihr das? Ich hoffe, dass ihr das versteht. Es sind keine Funken mehr, es sind kleine Feuerbälle. Und diese Feuerwehr können über lang oder kurz alles machen, was das böse Herz begehrt. Das bedeutet, weil diese Methode benötigt wird, um alle RNA-Impfstoffe herzustellen, egal gegen was. Nicht nur Corona, sondern jetzt gibt es die Impfung gegen die Grippe auf mRNA-Basis, ja? Muss man davon ausgehen, dass alle diese Impfstoffe verpackte Hybride enthalten werden. Und es ist die verdammte Pflicht der Behörden und der Kontrollbehörden, gezielt nachzugucken, ob das der Fall ist oder nicht. Und bis das bestimmt ist, offiziell, muss sofort ein Moratorium, ein Stopp verhängt werden auf alle Impfungen. Das heißt, die Milliarden von Dosen, die gekauft wurden und die jetzt lagen, dürfen nicht gespritzt werden. Die Injektion gleicht ein versuchter Totschlag oder Mord. Ja. Und mein letzter Appell ist, das ist eine sehr gute Nachricht gewesen, die Entdeckung, weil es verlangt, dass Politik und Gesellschaft und Juristen jetzt was unternehmen. Nämlich die Behörden müssen gezwungen werden, hinzugucken und nicht zu sagen, ach, das wird schon nichts machen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Jäger zum Gejagten wird. Der Jäger wird zum Gejagten. Und die Bevölkerung werden. Wir werden die Jäger. Ihr werdet die Jäger. Ich nicht. Ich bin im Ruhestand, ja. Aber diese Entdeckung ist der Blattschuss. Es ist der Blattschuss. Weil jetzt darf auch kein Arzt injizieren. Jeder Arzt, der hingeht und dieses Zeugs injiziert, nachdem alles das, was ich gesagt habe, bekannt geworden ist, wird in die Geschichte eingehen, und zwar in die dunklen, schwarzen Bücher der Weltgeschichte. Und ich kann euch nur sagen, Kolleginnen und Kollegen, das ist keine gute Idee. Macht das nicht. Nichts, für nichts in der Welt macht das. Nicht für Geld, nicht für Gold, nicht für Juwelen. Nichts, tut das nicht. Tut es euch nicht an und tut es euren Liebsten nicht an, eurer Familie nicht an, euren Namen tut nicht an. Und wenn ihr aufhört zu impfen, dann bricht sowieso diese ganze Impfkartenhaus zusammen. Das wird zusammenbrechen. Und das muss sein, denn nur so ist die WHO zu stoppen, ist Fauci zu stoppen, ist die Mafia zu stoppen. die brauchen diese Impfung. Warum sie die Impfung brauchen, können wir gleich vertiefen, aber ich will jetzt aufhören und sagen, jetzt ist der goldene Zeitpunkt da. Ergreift die
Ich
Chance.
hoffe, das wird auch viele dazu bewegen, wieder aktiv zu werden und gerade diese Motivation, diesen wieder zu nutzen, um aktiver zu werden und auch das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Denn dafür steht ja auch die Atlas-Initiative für mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Prinzipien, die wir teilweise in unserer Gesellschaft vielleicht etwas zu sehr im Schrank gelagert haben.
Ich würde gerne etwas sagen. Ja. Diese Aufklärung der Kriminalität, die dahinter steckt, ist ja zu Ende. Denn es ist alles aufgeklärt, ist alles bekannt. Und ich kann euch sagen, dass Helmut Sterz und ich, wir sind Herausgeber eines Buchs, das relativ schnell erscheinen wird. Und da haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst, ganz kurz, allgemein verständlich, ja, über warum diese Impfstoffe so gefährlich sind und dass es bekannt war, lange vor ihrer Zulassung. Das haben wir geschrieben in unseren ersten Büchern. Dann, dass die Protokolle verraten, dass das Ganze mafiös ist und fassen auch da zusammen einfach 20 Zitate aus diesem Robert Koch mit kleiner Erläuterung, was das bedeutet. Dann die ganze Organisation, diese Impfmafia, hat Helmut Sterz sein eigenes Buch noch einmal zusammengerafft, sodass es auf, naja, 40 Seiten kommt. Und dann habe ich diese letzte Entdeckung von McKernan im letzten Kapitel noch erläutert. Für Sie alle verständlich, so dass wirklich jede Oberschüler, sogar die Lehrer das verstehen werden. Ja? Und wer dann nicht aufsteht, dann, da würde ich sagen, ist im wörtlichen Sinne selbst schuld und wird auch darunter dafür büßen.
Sind wir sehr gespannt auf dieses Buch und haben vielleicht noch eine weitere Motivation. Ich habe noch eine andere Mitgliederfrage, und zwar der Begriff Shedding taucht in vielen Diskussionen auf und verunsichert oftmals die Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen. Damit ist ja meist die Vorstellung gemeint, dass geimpfte Teilchen auf andere Menschen übertragen können. Wie ordnen Sie diese Aussagen wissenschaftlich ein? Was ist daran zu sehen?
Also rein aus wissenschaftlicher Sicht theoretisch ist eine Übertragung von diesen Lipid-Nanopartikeln, naja, nicht jetzt nochmal, die Übertragung dieser Lipid-Nanopartikel von Mensch zu Mensch ist sicherlich möglich durch Intimkontakte, ja. Weil das Zeug befindet sich in Samenflüssigkeit, teilweise auch in Speicheln. Deswegen, wenn man zusammen ist mit, dann sage ich, sollte man sich schützen, ja? Also es gibt ja Möglichkeiten, bei Intimkontakt sich zu schützen. Und dann werden die nicht durchkommen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich Bluttransfusion. Und das wird, glaube ich, zu Recht von vielen gefürchtet. Und da ist mein Rat, ja, sucht eine Klinik an, wo ihr selbst Blut, ja, Autotransfusion machen könnt. Ihr spendet selbst. Dann ist die Sache geklärt, ja. Und die Behörden, das Rote Kreuz und Blutspendedienst, hat sich wirklich geweigert, überhaupt zu erheben, wer geimpft war und wer nicht, weil sie gesagt haben, das macht doch nichts, das ist kurzlebig. Ja, und diese kriminelle Handlung alleine müsste eigentlich juristisch geahndet werden. So. Und die sollen jetzt verdammt nochmal aufhören damit. Ja, also, ich kann euch nur warnen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass auch geheime Art und Weise, ohne dass man wirklich das erklären kann. Übrigens noch ein letztes. Es ist bekannt, dass diese Impfstoffe auch in die Muttermilch gehen. Deswegen, ja, die Empfehlung, Schwangere zu impfen, ist auch verbrecherisch gewesen. Das geht doch mal nicht, ja. Es kann nicht wahr sein. Die Frage ist, wenn nicht über diese Wege, gibt es andere Wege, nämlich durch die Luft. Und da gibt es theoretisch eine Möglichkeit. Und zwar ist es so, dass unsere Zellen produzieren die ganze Zeit kleine Bläschen. Jetzt sind wir nicht bei den Lipid-Nanopartikeln, sondern mit etwas, was ähnlich ist. Nämlich diese Bläschen haben Inhalte aus der Zelle und diese Inhalte können auch mRNA sein. Ja? Oder Hybride, whatever, ja. Die passen. Und die sind wie Pustefixblasen. Die Zelle bläst sie aus der Zelle, aus dem Fenster raus. Und diese Blasen erreichen die Außenwelt, ja. Das sind sogenannte Exosomen, Exosomen. Und dienen durchaus die Kommunikation von Zellen, die weit weg entfernt sind voneinander. So tauschen Zellen von Kopf bis Fuß Informationen aus. Auch genetische Informationen, das muss man sich vorstellen, ja. Die Exosomforschung ist neu. Und die ist ziemlich weit. Und die Leute fragen mich, ja, muss man da Angst haben? Und ich sage, jetzt würde ich langsam machen, ja. Denn die Dosis macht das Gift. Und die Menge an Impfstoff, die so von Mensch zu Mensch übertragbar ist, ist nicht bekannt, aber sicherlich wird sie unglaublich klein sein. Ja, dieser Impfstoff wird als erstes aufgenommen in den Schleimhäuten, Atemweg. Das ist das Erste, ja. Dann muss der Impfstoff sich von dort im Prinzip, die mRNA muss sich verbreiten. Das ist nicht unmöglich, ist aber wird nicht sehr effektiv sein und ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass das zu schwerwiegenden Folgen führt. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ja. Ihr wisst vielleicht, dass erschreckenderweise selbst amplifizierende, das heißt sich selbst vermehrende, mRNA-Impfstoffe erfunden sind und bereits zugelassen sind. Ja, in Japan zum Beispiel und in Deutschland und in Europa ist die Zulassung im Prinzip da. Für selbst sich vermehrenden Impfstoffe. Und solche Impfstoffe, die werden sich selbst vermehren, ja, erstens in den Nasenepithelien und von dort aus werden sich streuen, ja. Und Leute, ich kann nur sagen, wenn ihr das zulasst, ja, Gott helfe euch.
Ich habe noch eine Frage zur Struktur Ihres Buches. Und zwar haben Sie ja schon angesprochen, Sie haben es ja zu dritt geschrieben. Und es ist als Frage-Antwort-Buch, also als Frage-Antwort-Struktur geschrieben. Und Sie wechseln oft zwischen wir und ich. Welche Möglichkeit hat denn der Leser zu erkennen, wer jetzt gerade welche Antwort gibt?
Nicht viel. Ja, wir sind ja drei Antwortenden. Der Leser fragt, das sind die Fragen, die in der allgemeinen Bevölkerung eigentlich sind. Und wir stellen die Antworten. Meistens, muss ich sagen, antworte ich. Manchmal ist Klaus Grünlein da und manchmal ist auch meine Frau dabei. Aber wir sprechen mit einer Stimme. Okay.
Bei den ganzen Themen, die wir jetzt und die Sie gerade angesprochen haben und erklärt haben, entsteht natürlich bei vielen Menschen Verunsicherung, auch gerade weil ja das oftmals unterschiedliche Ansichten sind zu der Mehrheitsmeinung, die so in Medien und Politik transportiert wird. Und dadurch verliert man natürlich auch oftmals das Vertrauen in Kommunikation, in auch Wissenschaft, wie wir schon hatten. Und viele widmen sich dann oder wenden sich dann eher zu den vermeintlich objektiveren Informationsquellen wie Internetrecherche, sozialen Medien oder KI. Wie sehen Sie da die Chancen und wo schätzen Sie oder wo sehen Sie Risiken in dieser Entwicklung?
Die Risiken sind unendlich. Ja, denn diese Entwicklung hat dazu geführt, dass das Volk als Masse in die Irre geleitet wurde und wird und wird. Und ich rate dringend dazu, das nicht zu tun. Ja, natürlich kann ich sagen, lest unser Buch. Und ich sage auch, dieses Buch gibt die Meinung von drei Menschen wieder, die ehrlich sind. Meine Frau ist Professorin für Biologie, Zellbiologie. Dr. Klaus Körnlein ist einer der erfahrensten Ärzte, Internisten, Intensivmediziner, Sportmediziner Deutschlands. Und ich galt meinerseits als ziemlich wissend auf meinem Gebiet der Infektionskrankheiten. Und die Antworten, die hier gegeben werden, sind Konsensantworten von uns allen. Wir sind alle Autoren und jeder hat gesagt, ja, dazu stehen wir. Und wir sind auch bereit, gegenüber den Experten auf einem Podium zu sitzen und zu sagen, komm, ja, wo gibt es ein Problem? Wo gibt es ein Problem?
Wie sehen Sie die Chancen und Risiken ein, wenn jetzt jemand sich eher dem Internet, den sozialen Medien oder wie gesagt KI zuwidmet und denkt, da kriegt er jetzt die objektiven Informationen, um Entscheidungen zu treffen? Sehen Sie das auch so?
Natürlich läuft ja diese Gefahr. Und wir haben dieses Buch deswegen geschrieben, um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen. Hier behandeln wir Infektionen insgesamt, Mythen, Wahn und Wirklichkeit. Und in dem Moment, in dem jemand im Internet und auf seinen Recherchen auf Mythen oder Wahn stößt, und die Themen sind alle in dem Buch abgehandelt, ja, so, mein Gott, eigentlich ist das sehr ähnlich zu dem, was die sagen im Buch. Das hört sich an wie Wahn, ja, wie ein Mythos, dann soll er hellhörig sein und sagen, Moment, ich werde mich um die Wirklichkeit kümmern. Mythen, Wahn und Wirklichkeit. Und mehr kann ich nicht von
Ja.
mir geben, ja.
Zum Schluss, was wäre denn die wichtigste Haltung, die sich in der Gesellschaft ändern müsste, damit im Umgang mit Krisen und Gesundheit, die wir wieder lernen sollten?
Sie müssen aufhören, der Obrigkeit so blind zu vertrauen und zu glauben.
Sehr vielen Dank. Dann, Herr Professor Bakti, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über die verschiedenen Themen zu sprechen und gerade auch diesen großen Bogen von gesellschaftlichen Themen, Themen, die der Atlas-Initiative wichtig sind, aber natürlich auch die sehr wichtigen gesundheitlichen Themen, die wir hatten. Und wir wünschen Ihnen weiterhin sehr viel Kraft und Erfolg bei Ihren Vorhaben und auch bei der anstehenden Verhandlung natürlich.
Dankeschön. Alles Gute allen. Auf Wiedersehen.